Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Dazu begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler und wir werden heute einen Blick in die moderne Arbeitswelt werfen. Aber dazu schauen wir erstmal zurück in die Bürowelt der 80er Jahre, der 1980er Jahre in der ARD-Serie Büro, Büro, sehr schön auf die Spitze getrieben.
Frau Hanisch.
Guten Morgen.
Darf ich Sie daran erinnern, der Dienst bei uns beginnt um 8 Uhr, nicht 10 nach.
Ihre Sekretärin hat die Einfahrt blockiert, Herr Dr. Brockstedt.
Das ändert überhaupt nichts. Mit sowas müssen Sie immer rechnen.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Arbeitstag, Herr Doktor.
Danke. Also, nächster Punkt, Diktat. Rundschreiben an alle Mitarbeiter. Wer ist krank?
Die Klose, Depressionen.
Ja, hören Sie mal, wenn ich jedes Mal zum Arzt gehen würde, wenn ich schlechte Laune habe, nicht?
Herr Brockstedt, die Frau ist seit 18 Jahren bei uns und eine absolute...
Und wenn sie 100 Jahre bei uns wäre, ich kann diese ständigen Personalausfälle nicht länger dulden, verstehen Sie? Wir müssen da mal ein Exempel statuieren. Und Ihre Rechthaberei geht mir heute wirklich auf die Nerven. Also...
Der Chef sitzt hinterm tiefen Eichenschreibtisch und sagt, wo es lang geht. Die Mitarbeiter folgen blind und stehen Schlange an der Stempeluhr oder nebeneinander am Fließband. Und die Sekretärin kocht den Kaffee und nimmt Diktate auf. Die Arbeitswelt der 80er Jahre, das haben wir gerade gehört, war sehr hübsch geordnet und übersichtlich. Die Hierarchie war ganz klar festgelegt und jeder schien zumindest halbwegs zu wissen, was von ihm erwartet wurde. Heute ist allerorts längst die Rede von New Work. Die Arbeit soll agil sein und kollaborativ. Digital Leadership ist gefragt. In den Start-ups stehen Kicker und Sofas oder man arbeitet sowieso am besten in Coworking Spaces oder am Laptop zu Hause, im Homeoffice oder im Café. Das ist so das Vokabular, das uns entgegenschlägt und so wird das Bild der hippen, kreativen Arbeitswelt gezeichnet. Und vor allem in jungen Unternehmen ist das aber zumindest teilweise schon Alltag. Aber es ist klar, auch die klassischen Arbeitgeber wissen, dass sie sich in Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung und Individualisierung verändern und den modernen Zeiten anpassen müssen, wenn sie denn erfolgreich und wettbewerbsfähig sein wollen. Aber wie soll das ganz konkret aussehen? Was für neue Ideen gibt es für Führung und Zusammenarbeit? Und wie ändern sich dadurch auch die Rollen und Aufgaben in Unternehmen und Organisation. Flexibel und mobil muss Arbeit neu gedacht werden. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und das möchten wir diskutieren mit unseren drei Studiogästen. Und das sind zum einen zugeschaltet aus München Professor Dr. Uta Wilkens. Sie leitet an der Ruhr-Universität in Bochum den Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung im Institut für Arbeitswissenschaft. Guten Morgen, Frau Wilkens.
Schönen guten Morgen.
Ich weiß, Sie haben sich jetzt extra für uns aus Ihrer Fachtagung gestohlen mit dem Thema moderne Arbeitswelten, Agilität und Diversität als Schlüssel für Innovation und gute Arbeit. Danke dafür, aber Sie bleiben ja zumindest im Thema hier bei uns in der Sendung.
Ganz genau.
Dann begrüße ich hier bei mir im Studio Professor Dr. Michaela Moser. Sie hat als Wirtschaftswissenschaftlerin viele praktische Erfahrungen in den Führungsebenen von Unternehmen gesammelt. Sie berät dazu heute und bildet in der Internationalen Hochschule IUBH auch die Personalmanager der Zukunft aus. Und zum Thema Unternehmen hierarchielos führen hat sie auch ein gleichnamiges Buch geschrieben und kann uns später mal erläutern, wie das denn gehen kann. Herzlich willkommen auch Ihnen. Guten Morgen, Frau Moser.
Guten Morgen, vielen Dank.
Und uns gegenüber sitzt Johanna Lange-Hegermann. Sie arbeitet beim Telekommunikationsanbieter Zipgate in Düsseldorf und sie hat dort als Stimme der Firma wirklich alle Hände voll zu tun, denn Zipgate gilt als einer der Vorzeigebetriebe in Sachen neue Arbeitswelt und es pilgern, habe ich gehört, Heerscharen von Personalern, von Vorständen und anderen Führungskräften nach Düsseldorf, um sich anzuschauen, wie diese neue Welt tatsächlich im Alltag erfolgreich gelebt werden kann. Sie werden uns gleich erzählen, Frau Lange-Hegermann. Schön, dass Sie auch da sind.
Ja, finde ich auch schön. Guten Morgen.
Guten Morgen. Und uns interessiert natürlich wie immer vor allem auch Ihre Meinung, Ihre Erfahrung dazu, meine Damen und Herren. Wie stehen Sie dieser neuen Arbeitswelt gegenüber? Was hat sich bei Ihnen in der Organisation, in Ihrer Firma, an Ihrer Arbeitsstelle vielleicht schon verändert in der letzten Zeit? Oder sind Sie noch auf dem Weg dahin? Und was würden Sie sich eigentlich als Veränderung wünschen? Welche Fragen haben Sie zu den neuen Arbeitsmodellen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und wenn Sie das lieber möchten, dann bleiben Sie natürlich auch anonym. Frau Moser, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von der neuen Arbeitswelt sprechen? Die Zauberwörter, die auch in Ihrer Hochschule bestimmt eine große Rolle spielen, sind immer agil, kollaborativ, flexibel. Was bedeutet das?
Ja, die neue Arbeitswelt, das ist New Work, das ist ja so ein Begriff, der im Moment durch alle Medien geistert, ja, und im Moment sind verschiedene Themen darunter begriffen. Ausgelöst wird dieser New Work Begriff eigentlich durch Megatrends, also sehr langfristige Trends, die alle gesellschaftlichen Bereiche des Lebens betreffen, und zwar sehr langfristig. Sie hatten eben schon einige von denen auch genannt, beispielsweise die Digitalisierung, die dazu führt, dass wir weltweit agieren in virtuellen Teams, ja, Vorlesungen mittlerweile auch virtuell machen in virtuellen Räumen, aber auch beispielsweise der Wertewandel von Generationen, den wir auch nicht unberücksichtigt lassen dürfen. Also die jungen Generationen, die haben natürlich eine ganz andere Vorstellung von Arbeiten. Die wollen Flexibilität haben, die wollen nicht mehr in Hierarchien arbeiten, ja, die wollen einfach auf Augenhöhe sein und auch an strategischen Unternehmensentscheidungen am liebsten von vornherein mitwirken. Und das führt natürlich alles dazu, dass die Hierarchie so in diesem starren Sinne, wie wir sie kennen, Büro, eben auch schon angeklungen, wo der Chef die Anweisung gibt und der Mitarbeiter das auf Teufel und komm raus befolgen muss, das wird aufbrechen. Und wir werden immer stärker zu agilen Systemen kommen müssen, weil Agilität, das bedeutet, wir gehen mehr zu flexiblen, selbstorganisierten Teams, die wirklich selber entscheiden, was zu tun ist, wohin es geht, und die eben auch für ihr Team relevante Ziele auch beispielsweise mitbestimmen. Und das ist so eine Geschichte, die eigentlich im Moment sich sehr, sehr, sehr stark durchsetzt in vielen Unternehmen. Und Frau Lange-Hegermann arbeitet ja bei solch einem Unternehmen. Das ist eigentlich so das Thema. Es verändern sich Führungsrollen in Teams. Also man kann durchaus auch daran denken, Führungsrollen zu teilen. Ja, man nennt das diesen Begriff des Shared Leaderships. Ja, und das sind alles so neuartige Themen oder Bereiche, die mit dem New Work Begriff verbunden sind.
Frau Wilkens, jetzt hat ja Frau Moser schon den großen Aufschlag gemacht. Sie forschen ja schon lange in diese Richtung, sind jetzt auch gerade auf dieser Fachtagung. Wo stehen wir da eigentlich heute? Wie viele Unternehmen haben sich auf den Weg gemacht? Ist eine große Verunsicherung da? Machen es eigentlich schon viele so ein bisschen? Können Sie das einschätzen?
Ja, die gerade beschriebenen Muster finden wir vor allem zunächst einmal in der Digitalindustrie. Dafür steht Frau Lange-Hegermann ja mit Zipgate durchaus auch. Das sind ja Bereiche und Organisationen, die haben sich neu gegründet und die konnten sich auch völlig lösen, erstmal von etwas tradierten Gedanken, wie sehen eigentlich feste Ordnungsmuster aus hinsichtlich des Arbeitsortes oder hinsichtlich der Arbeitszeit, sondern haben das einfach neu entworfen nach den für sie besonders relevanten Kriterien. Und da geht es natürlich sehr viel stärker um Kreativität. Es geht aber auch um Ergebnisorientierung. Man muss aber vielleicht eine Sache dazu sagen. Wir brauchen heute keine in einigen Bereichen. Wir haben immer noch Versorgungssysteme und Industrie, wo wir auch zentrale Arbeitsorte und gemeinsam aufeinander abgestimmte Arbeitszeiten brauchen. Ja, ist nicht so, dass sich das überall verändert. Aber wir haben zunehmend Bereiche, in denen wir uns von diesen Ordnungsmustern lösen können, aber es treten natürlich andere Ordnungsprinzipien, stärker implizite Ordnungsprinzipien hinzu. Das sind Fragen auch der Selbststeuerung, die auch mit Selbstdisziplin zu tun haben. Es sind Fragen der Ergebnisverantwortung und Ergebnissteuerung. Auch das orientiert natürlich, das ist nicht völlig offen und frei an der Stelle. Und agile Arbeit heißt eben immer auch, wir brauchen unglaublich viele Routinen, um Rückkopplungsschleifen vorzunehmen. Das heißt, auch agile Projektteams sind ja nicht organisationsfrei, sondern sie geben sich ja eigene Organisationsmechanismen, um in kurzen Zyklen immer wieder rückzukoppeln. Also organisationswissenschaftlich würde man sagen, tradierte Ordnungsmuster lösen sich auf, aber andere implizitere Ordnungsmuster kommen auch hinzu. Diese werden aber von einer Nachwuchsgeneration auch sehr begrüßt, und vor dem Hintergrund sind natürlich diese Arbeitswelten für einen bestimmten Teil unserer Erwerbspersonen auch hoch attraktiv.
Frau Lange-Ingermann, Sie haben Arbeit schon lange neu gedacht. Sie leben das auch eindrücklich vor in Düsseldorf. Ich habe schon gerade gesagt, es kommen jährlich Tausende von Besuchern, die sich anschauen wollen, wie Sie das eigentlich machen, dass Sie Ihren Arbeitsalltag komplett innovativ aufgestellt haben. Sie haben sogar schon zwei Bücher zum Nachmachen, zum Teilen veröffentlicht. Und in Ihrer Selbstbeschreibung liest man: keine Titel, keine Manager, keine Abteilungen, keine Gehaltsverhandlungen, keine Angst, keine Überstunden. Stattdessen Selbstverantwortung, Feedback, Lernen, Freiheit und Spaß. Beschreiben Sie uns, wie kann das funktionieren? Wer entscheidet bei Ihnen, wenn es keinen Chef gibt? Sie müssen sich auch über keinen Chef ärgern, aber wer setzt Deadlines, wer entscheidet?
Es gibt eine gesamtorganisatorische Strategie, aber letzten Endes sind wir dann aufgeteilt in Produktteams und diese Produktteams verfolgen bestimmte Ziele, also die haben ein Ziel, das sie erreichen wollen und die Teams sind so aufgestellt, dass alle Rollen, die es braucht, um diese Ziele zu erreichen, auch in diesen Teams vorhanden sind. Das heißt,
Alle fachlichen Rollen,
genau, dass dieses Abteilungsdenken eben aufgebrochen wird. Das heißt, man sitzt gemeinsam mit Entwicklern, Designern, Marketing-Spezialisten etc. zusammen an dieser gleichen Aufgabenstellung und überlegt gemeinsam, wie man das Ziel am Ende erreichen kann. Und es gibt niemanden, der dann vorgibt und sagt, wir machen das so und so, sondern es gibt diese Aufgabenstellung und die Experten in diesen Teams entscheiden dann eben, wie sie das nach ihrem besten Wissen und Gewissen umsetzen. Genau.
Keine Gehaltsverhandlungen? Wer entscheidet über das Gehalt?
Beim Gehalt ist es so, dass es wir haben ein Modell, dass es eine bestimmte Base Salary gibt, je nach Rolle.
Grundbezahlung.
Genau, sozusagen. Eine Grundbezahlung und dann fließen Faktoren ein wie Betriebszugehörigkeit und Berufserfahrung. Genau, und jedes Jahr gibt es eine Gehaltserhöhung. Das heißt, es gibt niemanden, der jetzt... Also nicht derjenige, der am lautesten nachfragt, bekommt auch die Gehaltserhöhung am Ende. Oder derjenige, der einfach beim Chef, aus welchen Gründen auch immer, am meisten auffällt, bekommt die Gehaltserhöhung. Weil ganz oft sind es ja auch diejenigen, die eher im Stillen arbeiten und ruhig ihre Sachen machen und trotzdem einfach unglaublich guten Output haben, den aber vielleicht nicht alle sehen, die dann eben untergehen. Und das gibt's bei uns nicht.
Die Architektur in Ihrem Büro ist auch besonders. Warum ist das so?
Insofern besonders, dass wir, bei uns gibt es jetzt kein Zwei-Mann-Büro, sondern wir sitzen, die Produktteams, von denen ich vorhin sprach, sitzen zusammen in einem Raum und ist sehr transparent. Das heißt, wir haben überall Glaswände, die dann nach außen gehen. Wir in jedem Raum stehen zig Whiteboards und überall liegen Post-its rum und wir versuchen nicht nur im Team, sondern fürs gesamte Unternehmen alle unsere Arbeit sehr transparent zu gestalten. Das heißt, wir haben große Bildschirme, die wir nach außen drehen, auf denen wir Sachen vorstellen, an denen wir gerade arbeiten oder es sollen halt keine Wissensinseln entstehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ganze Unternehmen, also jeder soll möglich sein, im Sinne des gesamten Unternehmens die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Das ist sehr wichtig.
Frau Moser.
Ja, ich glaube, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, damit agile Teams überhaupt funktionieren können. Diese Transparenz, Offenheit, das sind ja auch die Werte des agilen Arbeitens, weil anders funktioniert es nicht. Also sie brauchen schon auch eine gewisse Unternehmenskultur, die von Vertrauen geprägt ist, dass man auch mal sagt, Mensch, ich habe gerade so eine spinnerte Idee und das sind meistens dann die Besten. Ja? Und deswegen glaube ich, dass auch die Räumlichkeiten mit Verglasung etc. auch gerade zu dieser Transparenz auch beitragen.
Unbedingt, ja.
Laut einer Fraunhofer-Erhebung sind ja auch Menschen, die mit ihrem Büro zufrieden sind, motivierter und bringen mehr Leistung. Ist das, was Sie tun, ist ja kein Selbstzweck, sondern denke, dass Sie ja auch auf Produktivität schauen müssen.
Ja, unbedingt, ne? Klar.
Das heißt, Sie erreichen mehr, wenn Sie so arbeiten, wie Sie jetzt arbeiten?
Ja, wie vorhin ja auch schon angesprochen wurde, wir verschlanken bestimmte Prozesse dadurch, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Dadurch, dass eben so Wissensinseln aufgebrochen werden, reines Abteilungsdenken, wo es halt irgendwie die Übergabe jetzt so ganz klassisch vom Design an einen Entwickler, der das dann umsetzen soll. Und dazwischen gibt es einfach ganz viele Missverständnisse und dann dreht das 1000 Schleifen und kommt dann doch nie zu dem richtigen Ergebnis. Das können wir auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, eben aufbrechen. erreichen, dadurch, dass man direkt gemeinsam zusammensitzt und so viel, viel schneller Probleme erkennt. Und wir werden durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, sind wir eindeutig schneller und weniger fehleranfällig in dem, was wir machen.
Sie entscheiden ja alles im Team, auch die, auch ich habe gelesen, auch Urlaube werden einfach gemacht sozusagen oder Fortbildungen meldet man sich einfach an, das wird nicht freigegeben, sondern es wird im Team einfach so besprochen. Funktioniert das im Krisenfall auch oder gibt es das schon, dass Sie sagen, okay, also wenn jetzt der Abgabe, die Deadline droht und es sind zwei Leute krank, dann fällt man in alte Muster, beziehungsweise bei Ihnen gibt es gar keine alten Muster, weil Sie wahrscheinlich alle sehr jung sind, nehme ich mal an.
Naja, es geht, also ich glaube unser Durchschnittsalter ist so, liegt... Also es ist höher, als man vielleicht annehmen könnte. Ich glaube, es ist bei 35. Und wir, es gibt diese, also ich glaube, die Art und Weise, wie wir aufgestellt sind, haben wir es geschafft, diese Krisenfälle, von denen Sie gerade sprechen, zu vermeiden. Also es kann natürlich immer mal irgendwie diese ganz große Krise kommen, aber es ist bisher noch nicht passiert, zumindest dass ich davon wüsste, dass jemandem gesagt wurde, nee, du kannst diesen Urlaub jetzt nicht nehmen oder du kannst nicht in den Urlaub fahren, sondern du musst hier bleiben. Das gibt's eigentlich nicht, weil wir einfach aufgrund unserer Struktur so aufgestellt sind.
Frau Wilkens, ist das genau auf viele Unternehmen übertragbar, diese Art zu arbeiten? Weil jetzt gibt es bestimmt viele Hörer, die sagen, ja klar, diese modernen Telekommunikationsunternehmen, die jungen Leute, da geht das oder das ist eine ganz neue Art. Aber ist das übertragbar?
Es ist teilweise übertragbar. Also wir haben, ich hatte eben schon angedeutet, wir haben natürlich Versorgungssysteme, nehmen wir den medizinischen Bereich. Da hat jeder von uns, wenn er sich jetzt stärker in die Perspektive des Patienten hineinversetzt, auch eine Erwartung, dass in einem bestimmten Zeitrahmen die Leute genau für Versorgungsleistungen zur Verfügung stehen, auch Ansprache möglich ist und ähnliches. Wir haben industrielle Betriebe, die doch immer noch so verkettet arbeiten, dass nicht alles dezentralisiert werden kann. Da gibt es dann schon Grenzen der Übertragbarkeit. Wir haben aber auch viele Verwaltungsbereiche, in denen man einmal denken kann, dass sich natürlich auch sehr effizient Teile der Arbeit von einem Homeoffice aus erledigen lassen und dann andere Teile, die genau auch im Team dann besprochen, weiterentwickelt werden müssen, wo man auch gerade die kreative Atmosphäre aus dem Team heraus braucht, die dann an einem gemeinsamen Ort wiederum erbracht werden. Das bedeutet aber auch, ich muss nicht 100% der Arbeitszeit natürlich bei meinem Arbeitgeber verbringen, sondern kann andere Teile, die man auch konzentrierter bearbeiten kann, wenn man sich in ein Homeoffice zurückzieht beispielsweise, durchaus von dort erbringen. Sie können auch einen Sender nehmen. Dort haben Sie ja vergleichsweise viele ITler. Die können auch in Teilen auf Remote-Basis arbeiten, weil sie sich natürlich in die Systeme entsprechend hineinschalten.
Remote-Basis halt heißt Heimarbeit
sozusagen. Ja, genau. Aber sie sind natürlich die ganze Zeit in ihre Systeme entsprechend eingeloggt. Ja, die arbeiten ja dann auch für den Sender.
Aber egal von wo.
Egal von wo, aber weil Sie eben gerade auch den Krisenfall angesprochen haben und da gäbe es ja schon den Krisenfall, Hacker durchdringen eine Firewall, dann werden diejenigen, die dort Verantwortung tragen für diese Sicherheitssysteme, in dem Moment dann aber schon auch vor Ort zusammenkommen. Da sagen sie nicht, ja, das können die alles dezentral und da koordinieren die sich schon irgendwie. Da müssen die ihre Wissensbestandteile ganz anders zusammenbringen, um dann zu Lösungen zu kommen. Und so können wir auch ein bisschen uns vorstellen, wo kann ich in industriellen Bereichen, da kann ich ja auch in Teilen Steuerung der Prozesse auch von zu Hause aus machen, weil ich in die Systeme entsprechend eingeloggt bin. Ich kann aber bestimmte Krisenfälle nicht mal eben von zu Hause aus lösen. Ich muss also schon auch eine Möglichkeit haben, immer wieder dann auch zusammenzuziehen. Ja, also da sind dann schon Grenzen dessen, dass Homeoffice auch sonst bedeuten könnte, man geht nicht ganz so in die Verantwortung. Und dass man vollständig in die Verantwortung geht, das muss natürlich entsprechend auch mit gewährleistet sein. Das ist aber von Organisation zu Organisation, was kann eigentlich eine Krise sein, natürlich auch ein bisschen unterschiedlich ausgelegt. Aber umso krisenanfälliger, umso mehr Notwendigkeiten, auch zentral schnell bereit zu sein.
Frau Moser? Ja, ich würde ganz gerne nochmal so dieses Thema Sinnhaftigkeit der Agilität, in welchen Aufgaben, Funktionen macht das Sinn, thematisieren. Frau Wilkens hatte eben schon so diese Rückkopplungsschleifen betrachtet und auch so diese Diskussionen, die im Team manchmal passieren. Das macht für meine Begriffe nur Sinn, wenn wir sehr, sehr komplexe Systeme oder Produkte produzieren wollen. Während wir bei Routine arbeiten, wenn wir da natürlich über jeden Buchungssatz beispielsweise diskutieren würden, Agilität meines Erachtens auch nicht so wahnsinnig viel Sinn macht. Also dann wirklich nur bei sehr komplexen Problemen, wo wir interdisziplinär im Team arbeiten müssen.
Das ist ja das, was Frau Wilkens auch gerade sagt. Wenn die Basis sozusagen stimmt, dann können wir auf der tanzen. Aber die Basis muss klar sein,
ganz
richtig?
Genau.
Wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Flexibel und mobil muss Arbeit neu gedacht werden. Darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden. Und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, auf Ihre Erlebnisse und Beobachtungen dazu, meine Damen und Herren. Rufen Sie uns an, wenn Sie mögen, auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich verabschiede Sie in die Nachrichten mit einem Zitat vom Hirnforscher und Autor Gerald Hüther, der sagte: Mit New Work ist nicht gemeint, dass man am Kickertisch spielt, sondern dass man spielerisch neue Ideen ausprobieren kann. Und warum das so wichtig ist, das zu tun, warum man nur dann erfolgreich ist, darüber sprechen wir gleich. Der Pionierdenker modernen Managements Peter Drucker hat schon vor einigen Jahrzehnten gewusst: Leadership ist nicht, Leute dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, sondern Leute dazu zu befähigen, Dinge zu leisten, von denen sie niemals glaubten, sie erzielen zu können. Vielerorts wird derzeit versucht, die klassischen Bestimmerchefs zu solchen befähigenden Leadern hin zu entwickeln, wie das geht. Das wollen wir uns anschauen und auch, wo es schwierig ist oder noch anstrengend im laufenden Prozess. Und damit willkommen zum zweiten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema: Flexibel und mobil muss Arbeit neu gedacht werden. Darüber möchten wir weiter reden mit der Arbeitswissenschaftlerin Uta Wilkens, mit der Personalmanagement-Ausbilderin und Beraterin Michaela Moser, mit der jungen New Workerin Johanna Lange-Hegermann und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie flexibel und mobil arbeiten Sie schon? Wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus? Und wie hat sich in den vergangenen Jahren in Ihrer Organisation vielleicht auch etwas verändert? Sind Sie neue Wege gegangen? Und wenn ja, wo hat das funktioniert und wo sind Sie mit der Einführung von Innovationen vielleicht auch an Grenzen gestoßen? Wie stehen Sie den neuen Strömungen gegenüber? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen und Ihrer Haltung dazu unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Was wir schon gehört haben, ist, der Wunsch nach Flexibilität ist groß. 40% der Deutschen möchten nach einer Studie des Bundesarbeitsministeriums zumindest ab und zu im Homeoffice arbeiten und flexible Arbeitszeiten leben. Nur 12% arbeiten aber gelegentlich von zu Hause. Woran liegt das? Ich frage mal an Frau Wilkens vielleicht.
Das sind ja zunächst einmal Vereinbarungen auch mit dem Arbeitgeber und es zeigt sich in vielen Zusammenhängen, dass der Wunsch nach flexiblerer Arbeitszeit, also die in Teilen auch dann vom Homeoffice aus erbracht werden kann, tatsächlich höher ist als das, was im Moment geleistet wird. Es stehen auch betriebliche Regulationen natürlich dahinter. Wie wird dann der Bedarf für Homeoffice entsprechend begründet? Führt es zu möglichen Friktionen auch innerhalb der Gesamtbelegschaft, weil natürlich auch Annahmen im Raum stehen, dass diejenigen, die im Homeoffice sind, sich vielleicht an allgemeinen Verpflichtungen etwas weniger beteiligen, möglicherweise im Team dann auch nicht ganz so integriert sind wie andere, die stärker vor Ort präsent sind. Und das sind natürlich schon erstmal sehr praktische Fragen auch und wo man erstmal ein betriebliches Gesamtregelungsgefüge braucht. Es gibt Bereiche, ich gehöre ja auch dazu, mit der Wissenschaft, wo sich das relativ gut handhaben lässt und man da zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommt. In anderen Feldern ist es schwieriger, auch wenn Sie viel Kundenkontakt haben, dann wird man sich auch innerhalb einer Kollegenschaft oder mit den Führungskräften nicht ganz so einfach darauf verständigen können, wie viel Präsenz ist dann doch zu bestimmten Zeiten tatsächlich auch erforderlich.
Es wird ja oft auch nicht so richtig ernst genommen. Ne? So, da wird, ich habe mal gehört, da wird von der Bettkante gearbeitet und da wird ja doch nur die Spülmaschine ausgeräumt und so. Also dabei Studien sagen ja genau das Gegenteil, dass man produktiver ist, wenn man zu Hause arbeitet. Und ich habe auch eine Studie gelesen, in der es hieß, dass im Schnitt von zu Hause sogar noch mehr gearbeitet wird, also auch stundenmäßig mehr gearbeitet wird, als wenn man im Büro sitzt.
Dazu vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Vielleicht sind diese Bilder auch in Teilen eher hinderlich, wenn man sagt, es wird von der Bettkante, von der Hängematte ausgearbeitet und so weiter, weil das die meisten dann doch eher mit Freizeit assoziieren. Und wenn man mal genauer schaut, wie diejenigen eigentlich tatsächlich arbeiten, die im Homeoffice tätig sind, dann hängen die ja nicht immer in irgendeinem Sessel ab. Das versucht man so darzustellen, weil das dann irgendwie hip aussieht. Man kann aber viel stärker erkennen, dass die meisten sich auch ein klares eigenes Ordnungsmuster geben. Also in der Regel schon vom selben Platz aus arbeiten und das, was sonst als betriebliches Ordnungsmuster da war, schon vom Individuum selbst auch geschaffen wird. Sonst wird das Individuum auch nicht in der Lage sein, wirklich produktiv gute Ergebnisse zu leisten. Also von jeder Strandmatte aus ist zwar irgendwo ein Bild, aber eigentlich ein wenig realistisches und vielleicht auch ein schädliches, um die Akzeptanz zu erhöhen.
Frau Lange-Hegermann, wie haben Sie das gehandhabt bei sich mit dem mobilen Arbeiten?
Wir arbeiten tatsächlich nicht wirklich mit Homeoffice. Also es gibt immer mal Ausnahmen, aber ich sag mal, die meisten Kollegen können tatsächlich ganz schwer nur im Homeoffice arbeiten, dadurch, dass die Arbeit so auf das Team ausgerichtet ist und auch auf die gemeinsame Arbeit. Zum Beispiel Entwickler oder auch Designer sitzen wirklich vor großen Bildschirmen und gehen gemeinsam, also zu zweit oder auch zu dritt und bearbeiten gemeinsam ein Problem. Und das ist ganz, ganz schwer, aus dem Homeoffice heraus zu realisieren. In meiner Rolle, ich kann das mal machen, da geht das einfacher und manchmal brauche ich das auch, um, wenn ich jetzt irgendwie einen ganz klaren Fokus brauche, was Längeres schreiben muss oder so, dann kann ich das machen. Aber grundsätzlich auch bei mir und bei uns allen, es gibt kein institutionalisiertes Homeoffice bei uns. Und das wissen alle, darauf haben wir uns alle verständigt und das ist auch in Ordnung so. Es gibt Ausnahmen.
Es gibt auch, Frau Moser, ja viele Unternehmen, die das machen und die auch sagen, wenn Mitarbeiter das Gefühl der Selbstwirksamkeit haben, also ihre Arbeitszeit selbst einteilen zu können oder auch wo sie arbeiten, zwischendurch mal das Kind von der Kita abholen, aber dann auch wieder arbeiten zu können, dass das für eine große Zufriedenheit sorgt. Und selbst Ministerien haben das schon eingeführt, ne? Die ja eher als nicht so die hippen Vordenker.
Ja, das ist natürlich dieser Flexibilisierungstrend, den wir alle haben möchten, ja, dass wir möglichst flexibel Privat- und Berufsleben übereinander kriegen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen typenbedingt. Es gibt durchaus Menschen, die haben eher so dieses Bedürfnis, Teil einer Gruppe zu sein. Die brauchen auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl vor Ort. Also wenn sie die, glaube ich, länger in einen Raum sperren, über ein halbes Jahr im Homeoffice, die würden also sagen, nee, ich komme freiwillig wieder ins Unternehmen zurück. Mhm. Und es gibt eben Menschen, die sagen, ich kann am besten arbeiten, wenn ich mich mal zurückziehe und dann mal ein Strategiekonzept oder eine größere, komplexe Aufgabe in Ruhe zu bearbeiten. Ich meine, die Gefahr beim Homeoffice ist natürlich auch, dass wir so eine Entgrenzung der Lebenswelten haben.
Also, wer immer arbeiten kann, überall, der kann auch immer überall arbeiten.
Absolut. Und auch diese Vermischung. Also ich merke das selber, wir arbeiten ja im Fernstudium auch sehr viel von zu Hause aus. Und natürlich geht man dann morgens in seinen Arbeitsraum rein, aber man geht eben auch am Wochenende mal rein und schaut dann doch nochmal schnell, wer hat denn geschrieben. Ja? Also das kommt doch zu einer sehr starken Vermischung und da braucht man schon auch sehr, sehr viel Selbstdisziplin.
Also es ist auch da wieder die Regeln zu geben, ne? Denn es ist natürlich auch für, keine Ahnung, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf extrem wichtig, mobil zu arbeiten, aber auch da verstehe ich Sie richtig, es müssen einfach die Regeln klar sein, wann sind mal alle da, damit sie sich treffen können und wann ist das möglich. Stefan Dahms aus Karlsruhe wartet schon in der Leitung. Guten Morgen, Herr Dahms.
Guten Morgen.
Sie arbeiten mobil oder nicht?
Sowohl als auch. Also ich habe die Möglichkeit, auch mal im Homeoffice zu arbeiten. Habe auch die Möglichkeit, wenn ich auf Dienstreisen bin, einfach nur vom Smartphone zu arbeiten. Und die größte Problematik dabei ist eigentlich, dass wir, wie jetzt schon gesagt wurde, dann guckt man mal am Wochenende noch mal schnell eine E-Mail und antwortet einem Kunden. Da bewege ich mich aber ja schon rechtlich eigentlich in einem Graubereich. Das ist auch, glaube ich, eins der großen Themen, dass wir eine Rechtssicherheit brauchen für das neue Arbeiten, was Arbeitszeiten, was Pausenzeiten angeht, das aber auch so geregelt sein muss, dass nicht sagen wir mal, böse Arbeitgeber das wieder ausnutzen können, um ihre Mitarbeiter unter Druck zu setzen.
Das heißt,
was auch ein wichtiges Thema ist, wir sprechen ja so global immer schön von der Veränderung im Arbeitsmarkt und der neue Arbeitsmarkt und neue Arbeitsbedingungen und alles ist flexibel. Man muss, glaube ich, auch sehr stark aufpassen, dass man damit nicht die Arbeitnehmer, die davon nicht profitieren können, weil sie einfach in Bereichen arbeiten wie Verkehr, Transport, Fließbandarbeit, die haben davon nichts, dass man die nicht damit auch etwas vor den Kopf stößt, weil in den Medien immer nur davon gesprochen wird, ja, alles wird flexibler und schöner und besser und jeder hat mehr Freizeit und sehr viele sagen aber, habe ich aber leider nicht, weil ich muss trotzdem morgens in meine Bahn steigen und von Köln nach Berlin fahren.
Frau Moser, das ist ja oft ein Argument, ne, dass gesagt wird, es gibt Menschen, die können das nicht. Der Rettungssanitäter, der kann das auch nicht, sich einfach flexibel einteilen, ob er zum Dienst erscheint oder wann er kommt oder nicht. Wie ist da die Haltung? Sollte man das nicht vorantreiben, weil es welche gibt, die es nicht macht? Oder ist einfach ganz klar in der Arbeitswelt, es gibt Jobs, in denen kann man das machen und andere, da weiß man eben schon vorher, dass man das nicht machen kann?
Ich glaube Letzteres. Also ich bin auch davon überzeugt, nicht jeder kann in agilen Teams arbeiten und will das auch gar nicht. Es gibt durchaus Menschen, die fühlen sich auch wohl in einer Hierarchie mit einer klaren Anweisung des Chefs und auch nochmal so diese Möglichkeit, sich auch manchmal hinter dem Chef auch mal verstecken zu können, wenn ein Fehler aufgetaucht ist. Und ich glaube, das müssen wir dann auch einfach akzeptieren und sollten da nicht eine unterschiedliche Wertigkeit mit reinbringen, dass wir sagen, die Leute in der Hierarchie sind weniger wert als die im agilen Team, weil die bringen ja die Innovationen hervor.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Flexibilität auch nur sinnvoll, wenn sie echt gewählt werden kann, ne? Nicht wenn sie aufgeoktroyiert wird oder wenn nicht genug Büroplätze da sind und es wird gesagt, dann arbeiten Sie doch zu Hause oder so, richtig?
Genau.
Das deutsche Arbeitszeitgesetz, Frau Wilkens, ist ja von 1994. Das war ja auch die Frage von Herrn Dahms. Wie sieht es eigentlich mit dem Arbeitsrecht aus? Muss das mal angepasst werden?
Herr Dahms hatte ja auch darauf abgestellt, dass wir doch eigentlich Bereiche regeln müssten, an die man natürlich von der Regelungsseite gar nicht so einfach herankommt. Nämlich dann, wie ist das, wenn ich doch nebenbei, obwohl ich in Teilen eben auch der Freizeit nachgehe, doch nochmal einem Kunden eine wichtige Anfrage beantworte. Wird das sinnvoll erfasst? Können wir das erfassen? Meine eigene Vorstellung wäre, dass wir noch stärker dahin kommen, hier doch von Vertrauensarbeitszeit zu sprechen, weil alles erfassen zu wollen, die Tendenzen gehen ja im Moment wieder dahin. Ich halte das aber für schwer einlösbar und bringt eigentlich auch bestimmte Kontrollkomponenten hinein, die auch wieder durchaus gängelig erscheinen können, wenn man permanent alles am Erfassen ist, dass man wirklich sagt, es gibt eine Form von Vertrauensarbeitszeit. Dazu regeln wir den Rahmen auch noch intensiver aus, aber versuchen dann auch nicht zu sehr ins Detail des Einzelnen hineinzugehen, thematisieren aber dann auch mal das Thema Selbstverantwortung und Selbstdisziplin, weil dann werde ich als Person, als Arbeitnehmer eben auch Teil dieses Regelungssystems. Das ist natürlich etwas, was man gesetzlich nicht so ganz leicht greifen kann, aber da wäre der Punkt, mit dem muss man sich dann eigentlich auseinandersetzen.
Genau.
Und mit dem Stichwort Vertrauen wird da, glaube ich, viel beschrieben.
Stefan Dahms, vielen, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Wir gehen direkt zu Carsten Botor in Hannover. Guten Morgen, Herr Botor.
Guten Morgen.
Das war der Punkt, weshalb Sie zum Hörer oder zum Handy gegriffen haben.
Ja, genau. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen, weil ich muss mein Handy zum Laden. Ja.
Kein Problem.
Die Luft raus. Ist es so, ich habe keine Erfahrung mit Telearbeit, sondern mit dem sogenannten FAM, also FAM, flexible Arbeitszeitmodell. Bei uns konnte man drei Sachen wählen, Vertrauensarbeitszeit, Festarbeitszeit und dieses FAM-Modell. Und das war eigentlich sehr schön, weil man eben einfach mal, wenn man abends länger gearbeitet hat, also ich habe im Marketing gearbeitet und mit Werbeagenturen und so weiter zu tun, und hat man vielleicht einfach nochmal eine Sache fertig gemacht, um die mit der E-Mail verschicken zu können, damit die Werbeagentur am nächsten Morgen weiterarbeiten kann. Und hatte dann die Möglichkeit, einfach diese 2-3 Stunden, die man da nun länger gesessen hat, einfach am nächsten Vormittag wieder reinzuholen, abzubummeln, sagten wir. Und das ist auch im Hinblick auf, sag ich mal, die Ressourcen, die man ja so hat. Das war in einer Ihrer Sendungen auch mal Thema. Arbeitsressourcen, Work-Life-Balance und so weiter. Also man kann sich die Kraft dann am nächsten Vormittag wieder reinholen. Länger frühstücken, länger schlafen oder was Privates erledigen, Wäsche waschen, was weiß ich, um dann wieder mit freiem Kopf an die Arbeit zu gehen. Also diese wirkliche punktuelle und effiziente Nutzung der eigenen Kreativität und Arbeitskraft war mit diesem Pfarrmodell eigentlich super abgebildet. Das Problem war, wie der Volksmund sagt, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und nämlich der Habitus der Chef sozusagen, die dann Kontrollverlust befürchtet haben. Auch im Bekanntenkreis klagen Leute darüber, dass eigentlich Telearbeit wunderbar ist, flexible Arbeit, aber dann wird immer wieder gefragt, ja, und was hast du denn da gemacht und so weiter und so weiter. Sie haben es eben angesprochen, wie wird denn allein die Arbeitszeit kontrolliert? Ohne Vertrauen geht es da nicht. Wir hatten eine Excel-Tabelle oder eine Software in der Firma. Ich habe ja sozusagen nicht zu Hause gearbeitet, sondern immer in der Firma. Da konnte man das wunderbar eintragen, konnte man sich ausbuchen und einbuchen, konnte auch länger Mittagspause machen oder was auch immer. Also das war wunderbar. Und wenn man das jetzt zu Hause mal, wenn man da nochmal irgendwas erledigt, kann man ja, sage ich mal, diese halbe Stunde dann einfach nachträglich buchen. Also organisatorisch kein Problem. Das Problem ist der Faktor Mensch. Es werden viele Seminare und Schulungen und sonst wie gemacht. Ich finde, man muss die Chefs erstmal coachen, damit die überhaupt fit sind für diesen neuen Arbeitsmarkt.
Ich glaube, da stechen Sie genau ins Wespennest, denn das ist ja das, was wir auch gerade gehört haben. Es geht nicht um den Kicker oder das neue Arbeitszeitmodell an sich, sondern es geht auch darum, dass dahinter eine gewisse Kultur steht, also tatsächlich Vertrauen, Toleranz. Ist natürlich schwierig, wenn Frau Wilkens, ne, unsere Arbeitsorganisation, unsere Denkweise der meisten Unternehmen kommt ja aus dem letzten Jahrtausend. Und da ist wahrscheinlich auch so ein Denken, wie das gerade beschrieben wurde von Herrn Botor. Ich bin gut, wenn ich ganz viel leiste und im Zweifel mehr arbeite, als meine Arbeitszeit zeigt, ist da auch noch ganz stark vertreten. Und wenn ich nicht sehe, was meine Mitarbeiter arbeiten, dann weiß ich ja nicht, was die arbeiten. Da muss noch einiges passieren, richtig?
Ja, da bin ich bei Ihnen, weil dieses Muster stammt ja nun aus der Beginn der Industrialisierung. So, ja, fester zentraler Ort, fest geregelte Arbeitszeiten, das, was darüber hinausgeht, gilt dann natürlich eben auch als Überstunden. Es muss erfasst, es muss entgolten werden und damit haben wir natürlich erstmal einen vom Ausgangspunkt und für viele eben dann auch ein Denkmuster, das ganz dominant ist, damit auch einen Startpunkt, der schwer ist, ihn dann ein bisschen flexibler wieder zu gestalten, weil wir das als so selbstverständlich in vielen Bereichen übernommen und anerkannt haben und eben auch in Bereichen, in denen das gar nicht so erforderlich wäre. Aber dass wir dann einen Wunsch nach Ausregelung jedes einzelnen Details haben, ist ja letztlich alles auch daraus abgeleitet. Das ist viel offener und damit auch weniger problematisiert in dem Moment, wo ich von vornherein das Arbeitssystem komplett anders denke, wie wir das eben in vielen neuen Feldern der Digitalindustrie beobachten. Mhm. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen und auch seine Probleme, weil wir mit bestimmten Belastungsfaktoren uns dann vielleicht auch weniger und zu wenig auseinandersetzen. Wir können das aber nicht alles nur, Belastung ist nicht nur eine Frage von Länge der Arbeitszeit, ja.
Frau Lange-Hegermann möchte ich ganz einfach das sagen und ich bedanke mich noch bei Herrn Botor, dass Sie angerufen haben. Frau Lange-Hegermann, Sie haben ja was ganz Besonderes bei sich. Sie haben nämlich eine Stempeluhr.
Genau, was Besonderes in dem Kontext.
Ja, ja,
wir haben eine Stempeluhr und ich finde das immer ein bisschen schwierig, dass man Vertrauensarbeitszeit mit Flexibilität gleich tut und sagt, die Stempeluhr wäre das Gegenteil davon, wäre eben nicht flexibel. Mhm. Als jemand, der in alten beruflichen Verhältnissen auch schon mit Vertrauensarbeitszeit gearbeitet hat, weiß ich einfach diese Stempeluhr unfassbar zu schätzen, weil trotzdem kann ich meine Zeiten noch flexibel einteilen und bin eigentlich dadurch wesentlich flexibler als mit der Vertrauensarbeitszeit, weil es fällt ein gewisser sozialer Druck weg auch, weil das darf man nicht vergessen, bei der Vertrauensarbeitszeit ist es schon ganz oft so, dass man beobachtet, wie arbeiten denn die Kollegen, sind die überhaupt so viel da wie man selbst? Das will man vielleicht nicht denken, aber das passiert. Und durch die Stempeluhr hat man so eine Freiheit, dass man, dass es total okay ist, wenn ich um 13 Uhr gehe am Freitag, dann wird das schon in Ordnung sein. Und genau, es gibt auch, glaube ich, diverse Studien, die belegen, dass Vertrauensarbeitszeit in der Regel halt nicht zu weniger Arbeit führt, sondern zu mehr Arbeit. Und genau gerade diese Sachen mal eben am Wochenende nochmal was machen und das dann alles, naja, das alles unter dem Deckmantel der Vertrauensarbeitszeit stattfinden zu lassen, finde ich persönlich schwierig. Also ich habe gerne mein Zeitkonto und weiß, dass da irgendwie so und so viele Plusstunden drauf sind und kann, wenn ich jetzt gerade wirklich keine Arbeit zu erledigen habe, guten Gewissens sagen, ich gehe jetzt nach Hause und jetzt habe ich Feierabend.
Und das ist ganz spannend, weil bei Ihnen ist ja fast nichts verboten, aber es ist verboten, quasi Überstunden zu machen.
Ganz
es gibt
genau.
diese nur 40 Stunden und immer 40 Stunden, dieses Gesetz sozusagen bei
Exakt.
Ihnen.
Exakt, ne? Es sei denn, man arbeitet Stunden reduziert, das gibt es natürlich auch. Aber genau, normal ist die 40-Stunden-Woche und
wenn jemand mehr arbeitet, was passiert dann?
Das kommt drauf an, wie viel man mehr arbeitet. So ab 10 Stunden mehr Arbeit bekommt man so eine E-Mail zum Beispiel schon mal, die sagt, guck doch mal, dass du die irgendwie abbauen kannst. Ich wollte gerade schon sagen, abarbeiten kannst. Genau, dass du die abbauen kannst und so entdeckt man auch ganz schnell strukturelle Probleme. Also man sieht, wenn jemand irgendwie ständig Überstunden aufbaut, dann können wir uns das anschauen und können schauen, woran liegt das denn? Und auch das ist kein Selbstzweck. Auch das hat damit zu tun, dass wir wollen die Leute nicht verheizen. Wir wollen nicht, dass unsere Mitarbeiter nach 2 Jahren Burnout haben, weil sie einfach eine 60-Stunden-Woche oder mehr
Das fahren. Wollte ich gerade fragen. Was ist der Hintergrund dessen? Es ist tatsächlich so, dass das einfach auch gesund ist, nur 40 Stunden zu arbeiten. Frau Moser oder Frau Lange-Hegemann, was ist so Ihre Einschätzung?
Naja, absolut. Also es ist halt die Trennung ganz klar vom Unternehmen. Ganz oft denkt man ja, dass bei so einem Unternehmen wie unserem, dass es da auch noch den Friseur gibt und dass wir eigentlich wollen, dass die Leute nur, also wir bereiten denen so ein schönes Umfeld, damit sie einfach 48 Stunden nonstop da
Wie das
sind.
Den angelsächsischen Firmen nachgesagt
genau,
wird, den ersten. Ne?
Ganz genau. Und das ist da ja auch schon nicht mehr so. Das haben die ja auch ganz schnell gemerkt, dass das eben nicht das ist, was die Leute wollen, sondern jeder soll seine Freizeit genießen können und die möglichst auch außerhalb des Unternehmens genießen und mit Freunden und Familie und oder was man auch immer machen möchte. Genau, das
dazu,
ist halt der Punkt.
Dazu passt, was uns Luisa 30 aus Köln gemailt hat. Sie schreibt, für meine Generation, die Generation Y oder Generation Y, wird sie oft genannt, stehen Freiheit und Selbstverwirklichung ganz weit vorne im Leben, sowohl im beruflichen als auch privaten. Aufgewachsen mit einer Fülle von Wahlmöglichkeiten und in einer Welt, in der vermeintlich unendlich viele Türen offen stehen, sind wir damit beschäftigt, uns selbst zu verwirklichen und unseren Platz zu finden. Wir haben unsere ganz klaren Vorstellungen, wie, wann und wo wir arbeiten wollen und finden die neue Arbeitswelt aufgrund der zahlreichen Optionen so großartig. Homeoffice ist für uns ein Muss und Work-Life-Balance schreiben wir ganz groß, denn nur in einer bunten, flexiblen und offenen Arbeitswelt können wir uns selbst entfalten. Am Ende gelingt uns dies mit der nötigen Portion Selbstständigkeit, Übernahme von Verantwortung und Erleben von Autonomie. Und das finde ich jetzt sehr spannend. Am Ende des Tages wollen wir wie jede andere Generation auch, aber auch einfach glücklich sein und das am liebsten in ein Unternehmen, das zu uns, unseren Werten, unserem Lebensstil passt. Es wäre schön, wenn sich die Arbeitswelt dahingehend weiter öffnet, denn wir sind nicht nur ein Lifestyle, sondern auch eine sehr leistungsorientierte und tolerante Generation, die einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Zukunft unserer Gesellschaft und Wirtschaft leistet. Das heißt im Klartext, wenn wir diese Generation der sehr leistungsstarken Menschen haben wollen, dann geht es gar nicht anders, als umzustellen, richtig?
Moser
nickt.
Absolut. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema im Employer Branding, also sprich bei der Arbeitgeberattraktivität. Wenn es um den Kampf um Talente geht. Wir müssen viel, viel stärker auf die einzelnen Generationen schauen und uns anschauen, was will denn zum Beispiel diese Generation Y, die mit diesen Werten eben auch an die Arbeitgeber rantreten. Und die können sich heute tatsächlich auch aussuchen, den Arbeitgeber, und suchen sich dementsprechend auch denjenigen aus, der die Werte eben entsprechend bietet.
Wir haben aus Hannover noch ganz kurz einen Hörer, den wir hoffentlich noch vor den Nachrichten reinbekommen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich arbeite im öffentlichen Dienst, habe Ihre Sendung bis jetzt mit Spannung, habe die verfolgt. Natürlich gibt es im öffentlichen Dienst auch sowas wie Homeoffice. Das Problem ist aber, meine Behörde ist, ich glaube, 1800 irgendwas gegründet worden und sie ist da so stehen geblieben. Also ist gegründet worden und in ihrem Geist, ihrem Habitus ist stehen geblieben. Die Herausforderungen, man sind globalisierte Märkte etc. pp., die können nicht gemeistert werden. Wir sind sehr hierarchisch organisiert. Das blockiert viel. Und das ist das eine. Das andere, was ich zu einem anderen Thema sagen wollte, es war die Rede von einer Firma, die so im Schnitt 35, 36 ist, wo alles flache Hierarchien und ich arbeite zu Hause, ich bin am Sonntag etc. Ich bin ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob man mit 60 das immer noch so machen kann. So beansprucht zu arbeiten, das ist das eine. Das andere ist, die Verlagerung der Arbeit nach Hause birgt für meine Begriffe große Gefahren. Die sind beschrieben worden. Mhm. Die sind aber auch für Betriebsräte und Personalräte ganz schwierig, weil um das alles in richtige Bahnen zu bringen, müssten wir als Personalräte oder Betriebsräte noch 3-4 Leute mehr haben, um das alles zu kontrollieren.
Frau Lange-Jägermann hat dazu schon was sagen, ganz kurz?
Vielleicht? Ja, ganz kurz. Also wir haben natürlich auch ältere Mitarbeiter. Das Durchschnittsalter ist bei 35, 36. Und das Gute ist ja an diesem flexiblen Arbeiten, dass man sich eben anpasst. Also man hinterfragt sich ja jedes Mal wieder. Und auch eben, ja, also man guckt sich immer wieder neu an, wie man es besser machen kann.
Vielen Dank nach Hannover. Den Hinweis nochmal in die, wie kann man Hierarchien eigentlich auflösen, werden wir gleich nochmal besprechen. Nach den Nachrichten geht's weiter. Rufen Sie uns noch ganz schnell an 00800 4464 4464 oder E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und die falsche Haltung bei Veränderungsdruck und Veränderungswillen soll Alfred Einstein einmal so beschrieben haben. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Flexibel und mobil muss Arbeit neu gedacht werden. Was hat sich, meine Damen und Herren, in Ihrem Arbeitsumfeld schon geändert? Und wie sehen Sie die Entwicklung hin zu mehr Selbstbestimmtheit, Offenheit, Flexibilität? Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan, Michael Schäfer aus Trier. Guten Morgen, Herr Schäfer.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Was hat Sie bewogen, sich zu uns durchstellen zu lassen?
Ja, ich bin der Leiter dieses größten Technikums in Rheinland-Pfalz und von daher auf Ihrer Seite erstmal a priori. Natürlich muss das Bildungssystem auch zu Ihren Forderungen, nennen wir es mal Agility Management, passen. Mhm. Und das tut es bis dato in Einzelfällen ausgenommen nicht. Und von daher, wenn wir überlegen, dass wir von 3 bis von mir aus 26 Jahren in ein Bildungssystem eingeführt werden, was von Hierarchien und Ablauforganisation kontraproduktiv ist, dann wird es natürlich schwer, solche Prägungen und Muster aufzuheben. Dann haben wir in den Unternehmensführungen eher die alten weißen Männer, zu denen ich auch zähle, die dann natürlich den Machtverlust und die hohe Transparenz und Abgabe von Macht und Verantwortung eher scheuen. Und natürlich habe ich auch eine Antwort. Wir möchten ein Education Hub, dass wir Bildung und Arbeit und Arbeitsveränderung viel enger zusammenbringen und dass auch die Arbeitszeiten von Lehrern und Dozenten viel weiter gefasst werden. Ich sag mal 6 bis 9, 6 Tage die Woche und dann eher von zu Hause in Foren und mit einer hohen digitalen Kompetenz der Lehrer ausgestattet. Habe ich dem BMBF auch so vorgeschlagen, aber die wollten mich nicht unterstützen. Aber der Landkreis Trier tut es. Ja, so viel.
Also das heißt, Sie sagen, das große Bild sozusagen, ist, man kann nicht irgendwann einfach plötzlich anfangen, alles anders zu machen, sondern die Bildung muss darauf auch ausgerichtet
ja,
sein.
Ja, und das ist unsere Stärke. Also wenn wir verlustig gehen, deshalb müssen die wirklich wach werden. Und dafür herzlichen Dank für Ihre Sendung und dass Sie mich einblenden.
Ja, also das finde ich ein grandioses Statement und würde ich absolut unterschreiben. Also meine volle Unterstützung hätte es, weil es ja wirklich darauf aufmerksam macht, dass wir schon im Schulsystem eigentlich dieses feste Zeitmuster eintrainieren, obwohl Schüler auch bestimmte Hausarbeiten dezentral vornehmen können, dann online submitten, mit den Lehrern in Foren im Austausch stehen. Das fördert auch unterschiedliche Lerntypen unter den Schülern. Was wir ja tatsächlich zentral haben, ist so etwas, Lehrer stellt Frage, Schüler weiß Antwort, damit kommt schon so ein Belohnungsmechanismus dort hinein, der eigentlich genau diese Über-Unterordnung irgendwo formiert. Und wenn man das auflösen kann und wir wirklich anders herangehen und digitale Medien in die Richtung auch nutzen, dass man viel flexibler und auch partizipativer miteinander umgeht, dann hätten wir sehr viel gewonnen. Also ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Hinweis und wir hoffen auch, dass wir zumindest an den Universitäten in die Richtung auch immer weiter öffnen, auch unsere Abläufe. Wir können da auch noch viel lernen, in der Art und Weise, wie wir mit Studierenden arbeiten, aber genau in die Richtung sollten wir weiterentwickeln und dann kommt auch mehr Selbstverständlichkeit in die Betriebe hinein und eine offenere, gemeinsame und auch demokratischere Haltung miteinander.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Und Frau Moser möchte direkt auch noch was dazu sagen.
Ja, genau. Ich kann das auch nur absolut unterstützen, dass wenn wir uns den gesamten Lebenszyklus von der Schule bis hin zur Rente anschauen, dass wir ganz weit vorne anfangen. Aber mir liegt auch am Herzen, dass wir auch dass die Trainings anders gestalten und dass auch so dieses informelle Lernen am Arbeitsplatz eine immer größere Rolle einnimmt und dass wir vor allen Dingen auch versuchen, immer stärker auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen beim Lernen. Ja? Also, dass wir nicht den 20-Jährigen mit dem 60-Jährigen in Präsenzseminar reinschicken per Gießkannenprinzip und die haben aber ganz unterschiedliche Erfahrungsstände. Also ich glaube, wir müssen uns diesen ganzen Lebenslernzyklus anschauen von der Schule bis hin zum Arbeitsleben und haben da einiges an Änderungspotenzial.
Wir kommen gleich auch nochmal dazu, wie die Führungskräfte der Zukunft ausgebildet werden. Aber ganz kurz noch eine Frage an Frau Lange-Hegermann, die sich hier gerade aufdrängt. Eine wichtige Sache ist ja auch Fehlerkultur bei diesem Ganzen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Wie gehen Sie bei sich mit Fehlern um?
Fehler sind erwünscht, ist jetzt die falsche Aussage, aber werden auf jeden Fall nicht sanktioniert. Die sollen gemacht werden, weil wir wollen uns ausprobieren und wir wollen innovativ sein und sind es hoffentlich auch. Und es passieren ja eigentlich nur da keine Fehler, wo man nicht vorangeht, wo man einfach immer im alten Sumpf stapft und nicht nach vorne geht. Also Fehler dürfen auf jeden Fall gemacht werden und wir leben da eine sehr gute Fehlerkultur. Das heißt, das ist total in Ordnung, Fehler zu machen.
Und sie bringen auch Innovationen hervor, sieht man an den Post-its.
Martin Messert aus Lauterbach ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Herr Messert.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie arbeiten Sie?
Ja, ich arbeite im Homeoffice, bin Vertriebsmensch, arbeite im Reisebereich für ein kleines, sehr traditionelles Unternehmen, ein Flusskreuzfahrtunternehmen und möchte eigentlich nur sagen, dass auch Unternehmen, die sehr traditionell aufgestellt sind und gar nicht diese Dinge verwirklichen, die so angesprochen wurden heute in der Sendung, durchaus auch neue Wege gehen können. Und ich bin also durchaus jemand, der also auch akzeptiert, dass man mich vor 8 Uhr anruft oder nach 18 Uhr anruft. Dafür habe ich auch mal halbe Tage, wo ich gar nichts mache. Und ich genieße diese Flexibilität sehr und mir macht es auch vor allen Dingen keinen Stress, dass das Telefon mal zu ungewohnten Zeiten klingelt. Ansonsten würde ich diesen Beruf nicht ausüben.
Das heißt, das haben wir auch gerade schon besprochen, es ist eine sehr individuelle Sache, ne? Wer kann mit was eigentlich umgehen? Und auch, denke ich auch nochmal, deswegen vielen Dank, Herr Messert, das ist ja bei Ihnen dann offenbar auch erwünscht und in Ordnung, wenn das so flexibel ist. Die Frage des Kulturwandels. Frau Moser, Sie bilden ja die Führungskräfte der Zukunft aus, haben das Buch geschrieben, Unternehmen hierarchielos führen. Führen ohne Hierarchie klingt auf den ersten Blick nach einem Widerspruch in sich. Was ist damit gemeint?
Ja, damit ist gemeint, dass wir total als Führungskräfte auf Augenhöhe agieren, dass wir unsere Mitarbeiter an Entscheidungen partizipieren lassen und letztendlich auch das beste Argument gewinnt. Also es gibt durchaus Führungskräfte, die den Mut haben zu sagen, lieber Mitarbeiter, dein Argument war besser als meins und deswegen machen wir das auch so. Und ich glaube, dass das eben auch die Führungsrolle der Zukunft ist, nicht mehr zu sagen, ich greife zu stark in die Aufgabenorientierung ein, weil dafür haben wir unsere Mitarbeiter, denen brauchen wir nicht mehr über die Straße zu helfen, das können die alleine, sondern dass wir eben auch auf der Beziehungsebene viel, viel stärker schauen. Und ich glaube, das ist auch in agilen Teams so, dass beispielsweise ein Scrum Master, der im agilen Team so eine Rolle hat, zu sagen...
Das müssen Sie jetzt kurz erklären.
Ja, der Scrum Master, das ist im Scrum-Prozess ist das eine ganz wichtige Rolle, der dafür sorgt, dass die Methodik des agilen Arbeitens eingehalten eingehalten wird, dass das Team ohne Behinderung, ohne Hindernisse funktionieren kann und der durchaus auch mal Konflikte beispielsweise schlichtet. Also sehr, sehr stark auch dafür sorgt, dass das Team funktioniert.
Das heißt, es geht im Grunde darum, dass die Führungskraft Bedingungen ermöglicht, den Raum schafft, damit dort die Mitarbeiter gut arbeiten können, sie dazu auch ermutigt, befähigt, aber nicht alles selbst machen muss und auch nicht immer ständig beweisen muss, dass er eigentlich der Beste in dem ist. Also Absolut. Einen kompletten Kulturwandel Absolut. Eigentlich von dem, was wir normalerweise bislang von Führungskräften erwartet haben. Frau Wilkens, wo stehen wir da gerade?
Also ich denke, dass sich zumindest in den letzten Jahren auch die Trainings für Führungskräfte genau auch darauf konzentriert haben und ein Bild einer neuen Führungsrolle zumindest erkennbar wird, dass natürlich nicht alle Unternehmen jetzt dort stehen und nicht alle Führungskräfte dort angekommen sind. Das ist wohl schon so, aber es gibt ganz neue Trainingsformen in der Auseinandersetzung, auch schwieriger Mitarbeitergespräche mit den Mitarbeitern. Wir trainieren selber für Teamentwicklung und eben auch für durchaus für Scrum-Methoden in einem Escape Room, sodass man dann ganz andere Interaktionen im Team erlebt, auch mehr Rückmeldung von anderen bekommt, wie wirkt eigentlich was, sodass man zumindest Ansatzpunkte gefunden hat, wie man dort hinkommen und hingelangen kann. Man muss ja immerhin sagen, auch die Führungskraft ist ja nur ein Mensch und sie muss natürlich auch eine eigene persönliche Entwicklung durchmachen. Das ist ein Rollenwechsel. Es sind auch unterschiedliche Anforderungen, die gleichzeitig da sind. Manche wünschen sich mehr Orientierung, andere wünschen sich mehr Offenheit und wirklich einfach nur Rahmen, Unterstützung durch Bereitstellung von Ressourcen. Und mit diesen sehr unterschiedlichen Erwartungen muss man als Führungskraft ja auch umgehen. Und dahingehend würde ich zumindest sagen, haben sich die Trainings deutlich verbessert und sehen auch, wo die Notwendigkeiten sind.
Ist vielleicht auch mal wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, warum man das macht. Ne? Denn es ist natürlich so, dass es nicht nur einfach schick ist, einen Kicker da stehen zu haben oder mit dem Laptop rumlaufen zu können, sondern im Endeffekt geht es ja darum, dass die Menschen zufrieden sind, dadurch auch besser arbeiten können und in ihrem ganzen Leben einfach einen größeren Ausgleich haben. Und aber, was wir am Anfang ja schon gesagt haben, dass in dieser modernen Welt, in der wir leben, auch einfach schnell reagiert werden muss. Das heißt, diese Hierarchie-Schleifen, ganz nach oben und ganz nach unten, das funktioniert in einer digitalisierten Welt überhaupt gar nicht mehr, in fast keinem Unternehmen.
Ja, oder? Und auch die Kundenbedürfnisse, die werden immer individueller und man möchte innerhalb von möglichst kurzer Zeit als Kunde auch das Produkt haben, was auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn Sie sich dann vorstellen, das geht einmal die Hierarchie hoch und wieder runter, da ist der Kunde weg.
Dirk Dempewolf aus Ludwigsburg ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Herr Dempewolf.
Guten Morgen.
Was ist Ihr Thema?
Ja, mein Thema ist, ich mache das, die agile Transformationsberatung für Unternehmen im Großkonzerne quasi seit 2007. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil die in unserer Firma gemacht worden ist, ist, dass halt in kleinen Teams, solange wir ziemlich autark arbeiten, agiles Arbeiten, zu Hause in Heimarbeit oder in Co-Locating, also vor Ort, sehr gut funktioniert, was auch in vielen Unternehmen in den letzten Jahren gemacht worden ist, in IT-Bereichen wie Non-IT-Bereichen. Da, wo es jetzt aktuell immer wieder zu Problemen gibt, ist in der Skalierung, wenn das Ganze nach oben geht, wenn die Unternehmen auf einmal feststellen, okay, wir haben gute Erfahrungen mit agilem Arbeiten gemacht im Kleinen und jetzt wollen wir es auf das gesamte Unternehmen transportieren. Und wenn ich dann ein Unternehmen mit 20.000, 100.000 oder mehr als 100.000 Mitarbeiter auf einmal anfange zu transformieren, stelle ich auf einmal fest, dafür gibt es eigentlich gar keine Methoden. Die ganzen Methoden, die es da in Fachliteratur gibt, die gehen eigentlich immer nur auf Teams, kleine Teams und nicht wirklich in die Unternehmensentwicklung rein. Und das führt halt dazu, dass dort viele Topmanager bis Vorstandsvorsitzende aktuell ziemlich hilflos sind, wie sie mit dem Thema umgehen sollen.
Das heißt, sie wollen eigentlich, aber sie wissen noch nicht so richtig wie, ne?
Ja, und weil die wissen ja auch, dass ihre Führungskräfte selber haben Ängste, was mache ich zukünftig? Und agile Transformation ist eigentlich für alle, von dem Top-Manager, vom Vorstandsvorsitzenden bis zum kleinsten Mitarbeiter, ist es ein komplett schwieriges Thema. Weil wenn man das liest, was heißt eigentlich Agilität, hört sich das immer ganz einfach an. So agile Werte nach dem Motto Vertrauen, committed sein, also sich zustimmen haben, sich an die Themen halten. Das sind eigentlich ganz einfache Themen, wo man sagt, machen wir heute auch immer schon. Wenn man aber dann wirklich reinguckt, ob es heute wirklich gemacht ist, dass man ehrlich und offen ist und sagt, habe ich einen Fehler gemacht, dann geht's los, dass es halt nicht der Fall ist. Und da ist eine wirkliche Kultur Entwicklung in den Unternehmen notwendig. Ob es in der öffentlichen Hand ist oder in Industrieunternehmen, das spielt eigentlich keine Rolle, weil die Menschen müssen sich auf einmal in ihrem Inneren verändern. Und das ist vom normalen Mitarbeiter bis zum Topmanager, es müssen alle sich verändern. Und die ganze Kette durchzumachen, ist dann nochmal schwieriger, sondern ich habe ja dann tausende von Abhängigkeiten. Ich habe den einen Bereich, der arbeitet schon agil, der andere Bereich arbeitet noch nicht agil. Wie arbeiten die denn zukünftig zusammen? Die einen machen Softwareentwicklung und die anderen machen keine Softwareentwicklung, arbeiten am Kunden, sind in einer Filiale, in der Bank zum Beispiel und sollen auf einmal den Kunden agiler bedienen. Wie funktioniert das eigentlich und wie arbeitet man eigentlich zusammen an der Stelle? Und wie kommt das eigentlich beim Kunden an? Wie holt man den Kunden ab? Also das sind alles Prozesse, die sind gerade im Stehen im Markt, aber so richtig so eine Pack-Anlösung, die muss man nehmen und dann funktioniert, gibt es eigentlich nicht. Da muss jedes Unternehmen eigentlich so für sich so ein bisschen herausfinden. Und das ist so meine Erkenntnis der letzten 10 Jahre in der agilen Transformation von Unternehmen, von kleinen Teams bis halt wirklich Unternehmen bis 100.000 mehr Mitarbeiter.
Es ist ja auch schwierig für alle, diese neuen Rollen auch so zu leben. Ne? Da, wie viel gibt der Chef vor, wie viel lässt er frei, was ist, wenn Fehler passieren, wird er dann dafür verantwortlich gemacht? Diese ganze Kette, die wir so eingeübt haben, funktioniert ja eigentlich so nicht mehr. Insofern verstehe ich Sie richtig, Herr Dempo, es braucht einfach einen langen Atem und es sind halt auch Entwicklungen, die nicht nur von oben nach unten angestoßen werden dürfen können, sondern auch von unten nach oben ganz wichtig ist. Ne? Frau Lange-Hegermann. Entschuldigung, wir haben Sie jetzt gerade nicht gehört, Herr Dempelwolf, sagen Sie es nochmal.
Entschuldigung. Das muss begleitet werden. Also die Organisation, ob das ein interner Coach oder ein externer ist, ich bin immer dafür, die Organisation baut sich ein eigenes Team aus, was über die Gesamtorganisation das begleitet und einheitliche Arbeitsweisen und einheitliche Vorgehensweisen vorgibt, in Rahmen, die halt möglichst viel Flexibilität lassen. Und wenn ich jetzt, Ihr Hauptthema ist ja Heimarbeitsplätze. Das ist so, das kann man gar nicht so sagen. Agiles Arbeiten fördert nicht unbedingt Heimarbeit, sondern fördert die Zusammenarbeit. Und ob Heimarbeitsplätze dann möglich sind, ist ja immer kontextbezogen. Das heißt, wenn ich in der Filiale arbeite oder wenn ich in einem Produktteam arbeite, was gerade ein aktuelles Produkt entwickelt, dann ist Heimarbeit meistens schwierig. Wenn ich aber ein Themen habe, die auch wo ich viel Einzelarbeit mache, viel Kopfarbeit machen muss oder Themen erfassen muss, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dort auch Heimarbeit möglich ist. Und haben wir auch schon erlebt, was man halt wirklich dann kontextbezogen sagt, okay, Heimarbeit ist möglich und manchmal nicht. Aber das ist dann wieder die Vertrauensfrage. Und hat jeder Chef Vertrauen in seine Mitarbeiter, dass sie das auch nutzen?
Die Vertrauensfrage und das, was wir schon öfter gesagt haben, es kommt wirklich auf die individuelle Person an, also auf den Menschen. Was ist für wen gut? Und darum geht's, scheint es zu gehen, ne? Die Arbeitswelt so einzurichten, dass für jeden eine individuelle Möglichkeit da ist. Frau Lange-Hegermann.
Ja, und eben auch das Unternehmen als individuelles Unternehmen zu sehen. Das wurde ja gerade auch angesprochen und das ist ganz wichtig, dass am Anfang wurde gesagt, dass uns Menschen besuchen kommen und auch Unternehmen uns besuchen kommen und sich anschauen, wie wir arbeiten, dass wir aber auch immer ganz klar sagen, wir sind keine Blaupause. Also es ist nichts, was man eins zu eins kopieren kann. Natürlich, wenn irgendwie 20.000 Mann Unternehmen wird nicht so arbeiten können, wie wir das als Mittelständler können mit 180 Mitarbeitern. Und das, was auch gerade schon gesagt wurde, ganz, ganz wichtig, sich da wirklich einen Experten mit reinzuholen, der dann so einen Prozess begleitet und von extern, also einen objektiven Blick auf das Gesamtkonstrukt haben kann. Das ist unfassbar wichtig. Das hatten wir auch. Also das ist nicht von uns allein ist das alles so entstanden, wie wir das jetzt haben, sondern wir haben uns auch ganz klar Hilfe geholt und haben uns da beraten lassen und haben das dann erfolgreich durchgeführt.
Die neuen Konzepte setzen ja auf wenig Hierarchie, viel Eigenverantwortung und eigenverantwortliches Arbeiten klingt ja immer erstmal auch prima. Die Frage in die Runde, Eigenverantwortung ist ja nicht immer unanstrengend. Ist das für jeden Menschen das richtige Wunschmodell oder wo hört Eigenverantwortung auf, der Mitarbeiter, wo fängt Überforderung an? Gibt es da Ihre Erfahrungen?
Also ich glaube, wir haben ja eben schon dieses Kompetenzthema angesprochen. Der Herr Schäfer sagte das, dass wir, um agil arbeiten zu können, auch die entsprechenden notwendigen Kompetenzen benötigen. Und wenn wir dann, Herr Dempelwolf, Sie haben es angesprochen, Agilität von heute auf morgen in einem Unternehmen einführen wollen, dann werden wir so eine Organisation, die sehr lange hierarchisch geführt wurde, mit Command and Control, also mit klaren Anweisungen der Führungskraft, werden wir die natürlich auch überfordern. weil mit Agilität ist natürlich auch so ein Mindset, so eine Haltung der Mitarbeiter verbunden, was Transparenz, was Fehlerkultur etc. anbelangt. Das heißt also, man muss schon individuell schauen, habe ich schon agile Elemente im Unternehmen, um dann immer einen Schritt weiter zu gehen und immer wieder die Mitarbeiter auch mitzunehmen, sodass ich dann sage, irgendwann kann ich dann ganz in dieses agile Arbeiten überschwenken. Oder will ich das dann als Allheilmittel, wird es ja heute auch oft angesehen, von heute auf morgen machen und das wird nicht funktionieren.
Und es muss ja authentisch sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es authentisch sein muss und nicht, weil es jetzt gerade angesagt ist, sondern weil es wirklich von den Menschen auch gewollt wird, auch von den Führungskräften.
Ganz genau.
Sollen wir die nächste Hörerin erstmal reinnehmen, Frau Wilkens?
Ich würde gerne zum Thema Kompetenzentwicklung noch ergänzen, dass das ja eigentlich in drei Gruppen stattfindet. Auf Mitarbeiterseite, auf Seiten der Führungskräfte. Und wenn man dort die Arbeitnehmervertretung auch kontinuierlich einbindet, dass sie eben auch eigene Erfahrung machen kann mit neuen Arbeitsformen, mit Agilität, sodass man dann vor dem Hintergrund jeweils auch einer eigenen, hoffentlich positiven Erfahrung zu betrieblichen Vereinbarungen und dann auch zu einer Skalierung kommt, wäre das sicherlich ein Weg, der mehr Erfolg verspricht, als wenn man gleich mit Regelungssystemen beginnt. Mhm. Man braucht erstmal die positiven eigenen Erfahrungen.
Dankeschön. Friederike Neuber aus Petscho ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Frau Neuber.
Hallo, guten Morgen.
Was ist Ihre Erfahrung mit unserem Thema?
Ja, also Flexibilität am Arbeitsplatz, das klingt ja erstmal ganz positiv und alles. Ich bin selber Mutter von drei Kindern, bin gerade zu Hause mit meinen Kindern. Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich noch an der Uni gearbeitet habe, war sehr großes Verständnis geäußert worden für meine familiäre Situation. Und mir wurde dann gesagt, dann mach doch einfach Homeoffice. Und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass ich tagsüber die Kinder hatte, habe dann Kinderbetreuung gemacht, das ist alles, was man halt als Mutter so schön zu Hause tut. Und dann am Abend, wenn die Kinder im Bett waren, von 8 bis 12, kam dann meine Arbeitszeit dran. Und das führte halt ganz schnell, habe ich gemerkt, in so eine Selbstausbeutung. Und das ist halt die große Falle, die halt bei diesem flexiblen Modell oder bei Homeoffice halt einfach droht.
Mhm. Und hat Ihnen das denn als Mutter dadurch aber auch die Chance gegeben, gleichzeitig zu arbeiten und Familie zu haben?
Naja, auf der einen Seite natürlich schon. Also ich war natürlich meinem Prof sehr dankbar, dass er mir das angeboten hat, von zu Hause zu arbeiten. Aber das Problem ist halt einfach, dass die Arbeitsqualität einerseits von mir aus, wie ich mich fühle in meiner Arbeit, mit meiner Arbeit, hat natürlich darunter gelitten. Die Qualität der Arbeit, die ich für meinen Prof geleistet habe, hat natürlich auch darunter gelitten. Und wenn ich einfach gesagt hätte, okay, ich gehe jetzt irgendwie von 9 bis 3 ins Büro und meine Kinder sind dann versorgt in der Kita, dann hätte ich, glaube ich, nochmal ganz anders arbeiten können.
Das heißt, es ist auch eine Eigenverantwortung von jedem zu schauen, geht das eigentlich zu Hause zu arbeiten?
Richtig,
genau. Habe ich eigentlich die Kapazitäten zu Hause? Habe ich den Freiraum? Denn klar, das geht natürlich nicht alles gleichzeitig, können Sie ja nicht stemmen. Ihre Erfahrung, Frau Moser?
Ja, also wenn ich bei uns im Fernstudium das beispielsweise sehe, wir haben sehr, sehr viele Professorinnen auch, die auch gleichzeitig Familie und Beruf in Einklang bringen über diesen Job. Und bei denen habe ich persönlich so die ganz andere Erfahrung gemacht, die sogar auch von Seiten des Arbeitgebers da auch nochmal sehr stark unterstützt werden und dann auch sehr, sehr stark geschaut wird, wie sehen die individuellen Bedürfnisse aus und wo können wir als Arbeitgeber dich auch nochmal entlasten. Und sogar auch gesagt wird, wir geben eben auch jungen Müttern da diese Chance, Berufsleben und Privatleben unter ein Dach zu bringen. Dass man das natürlich dann, dass es dann natürlich die eigene Verantwortung ist, der Person das zu tun, das ist dann klar letztendlich. Aber ich kann mir das natürlich schon vorstellen, wie Frau Neuber das beschreibt, dass man schon immer auch eine gewisse Hin- und Hergerissenheit hat, weil man irgendwo immer zwischen den Welten ist und sagt, wenn ich das eine stärker fokussiere, vernachlässige ich meine Kinder und umgekehrt. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon auch so eine Gratwanderung, die sehr, sehr schnell gerade für berufstätige Frauen in eine Erschöpfungsphase auch führen kann.
Andererseits gibt es auch viele Frauen, die sagen, okay, dann habe ich halt die Chance, auch zu Hause ganz zu sein,
genau.
Und kann arbeiten. Also auch hier
und
wieder
im
gilt,
Berufsleben zu bleiben, ganz genau.
Die Möglichkeit, es geht darum, Möglichkeiten zu schaffen und flexible Möglichkeiten zu schaffen und dass jeder sie so nutzen kann, wie es für sich passt. Vielen Dank, Frau Neuber. Ihnen gibt auch recht Günther Schuster. Er schreibt, er war Lehrer, er hat strikt getrennt zwischen Arbeit und Zuhause, hat nie zu Hause gearbeitet, komplette Arbeit in der Schule erledigt. Zu Hause gehöre ich mir
und meiner Familie. Das hat unglaublich geholfen in diesem Beruf. Monika Gödecke hat uns geschrieben, wir waren froh, als Stempeluhren eingeführt wurden. Also wie bei Ihnen, Frau Langer-Hegermann, angefallene Arbeit wurde gespeichert und das ist gerechter. Und noch Karl Schröder schreibt, das Ganze ist im ländlichen Raum schwer umsetzbar, weil man hat nicht überall Empfang, nicht zu Hause. Also es fehlt ihm für mobiles Arbeiten das Netz. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass wir in Deutschland ein Netz haben, in dem man dann auch flexibel und mobil arbeiten kann. Und noch Wolfgang Schmidt hat uns geschrieben, wenn man selber die Ziele bestimmen kann, muss man nicht zwischen Arbeit und Privatleben trennen. Fremdbestimmte Ziele führen zu einer anderen Organisation der Arbeit. Und das ist ja genau das, worum es auch geht, wenn ich das richtig verstanden habe heute, dass eben auch die Ziele und die Sinnstiftung, alles daraus erwächst, aus dieser Art zu arbeiten. Flexibel und mobil muss Arbeit neu gedacht werden. Die Frage stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich denke, das können wir zumindest heute eindeutig mit Ja beantworten. Sie muss neu gedacht werden, wie das aussehen kann, dass man dann langen Atem braucht und auch nicht zu ungeduldig sein darf, aber dass es sich lohnt am Ende. Das haben uns heute auch vermittelt und eingeordnet unsere drei Gäste. Ich bedanke mich herzlich bei Professor Dr. Michaela Moser, Wirtschaftswissenschaftlerin, Personalmanagement-Professorin und Autorin des Buchs Unternehmen hierarchielos führen. Dankeschön. Danke auch Ihnen, Professor Dr. Utka Wilkens, Leiterin des Lehrstuhls Arbeit, Personal und Führung im Institut für Arbeitswissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum und an Johanna Lange-Hegermann, gelebte New Work-Expertin von Zipgate in Düsseldorf. Herzlichen Dank Ihnen drei fürs Kommen. Ihnen, Frau Wilkens, gleich noch einen schönen Vortrag in München und wir danken besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre vielen Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche ist hier Andreas Stopp mit der Frage gesellschaftliche Umgangsformen, was bedeutet Höflichkeit heute? Für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat von Aristoteles, der schon wusste, Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.